Lieber Alex, wir sind beide sportbegeistert, sonst würden wir diesen Stammtisch nicht haben. Fußballfieber haben wir. Mich würde mal interessieren, welche Löwenabteilung hättest du gern auf einem hochklassigen Niveau und würdest sagen, hey, da würde ich aber auch hingehen, da könnte ich mich anzünden lassen?
Boah, hochklassiges Niveau.
Also wir reden
Wieder
jetzt mal so erste,
sehr.
zweite Bundesliga, na, wo du dann auch wirklich sagst, hey, das ist auch ambitioniert, das hat einen höheren Standard als nur Breitensport, ohne das jetzt irgendwie negativ bewerten zu wollen, überhaupt nicht. Ich finde, jede Abteilung mehr macht 60 gut, weil es halt einfach ja sich dann auch in der gesellschaftlich verankert. Aber wenn du jetzt eine Abteilung dir vorstellen könntest, ob es sie jetzt gibt oder nicht, die auf einem gehobenen Niveau performen würde, wo man sagt, ja, mit Ambitionen.
Also ich spiele ja selber Tennis, aber da bin ich gar nicht so der Zuschauer, da bin ich eher so der Event-Fan. Deswegen würde ich da wahrscheinlich kein Spiel besuchen. Was mir jetzt spontan in den Sinn kommt, ist Basketball, weil ich finde den Sport richtig cool, aber ich finde keinen Zugang, weil ich keine Mannschaft habe, der ich folgen kann. Und da geht es mir oft so. Ich finde viele Sportarten interessant und spannend, aber ich habe einfach ich kann mich dann emotional nicht langfristig binden an diese Sportart. Auch beim Basketball bin ich eher Event-Fan. Wenn ich wüsste, dass 60 eine Basketballmannschaft hat, die etwas höherklassig spielt, würde ich da natürlich hingehen. Weil Basketball an sich einfach ein wahnsinnig schneller Sport ist. Du hast eigentlich, ja, es gibt keine Sekunde, wo du mal durchschnaufst, auch als Zuschauer. Und entsprechend, das würde ich unterstützen, auch als Fan und als Zuschauer. Wie ist es bei dir?
Es ist ja bekannt, dass ich ein Eishockeyherz habe. Und ich sag mal, der Slot in München ist ja schon besetzt. Grundsätzlich fände ich irgendwie so ein Eishockey-Team mit dem Löwen vorne drauf, fände ich unfassbar geil. Das ist allerdings sehr unrealistisch. Ich habe mir gedacht, was ich echt extrem cool finden würde, weil genau das gibt es in München nicht und der Sport ist eigentlich super als Handball.
Stimmt, ist sowieso in Bayern ein bisschen unterrepräsentiert.
Und
Ja.
wenn das so eine, keine Ahnung, es ist wirklich mal ins Unreine gesprochen, eine 4000er Halle, zweite Bundesliga, die Handball-Löwen München. Jetzt mal, ne? Einfach so in der Vorstellung, diese Power, diese Dynamik, das, was München nicht hat,
Ja.
das wäre so eine Kombination, die fände ich richtig cool.
Und dann ein Löwenderby zwischen den Isar-Löwen und den Rhein-Neckar-Löwen.
Ich glaube, da wird es zumindest nicht das Problem geben. In der deutschen Eishockeyliga ist es ja so, dass es im Zweifelsfall eine Namensangleichung geben muss, wenn quasi zwei gleiche Tiernamen in einer Liga spielen würden. Deswegen gibt es ja den ERC Ingolstadt, die ja eigentlich auch die Schanzer Panther sind und die
Ja.
Augsburger Panther. Und da
Ah,
gibt es
okay.
Bestandsrecht. Das heißt, die Panther sind länger dabei gewesen. Deswegen dürfen die diesen Namen behalten und deswegen ist es nur der ERC Ingolstadt.
Was wäre jetzt, wenn sich jemand also Penguins nennen würde in der richtigen englischen Schreibweise?
Also es gibt ja die Krefeld-Pinguine und es gibt die Fishtown-Pinguins Bremerhaven.
Ja.
Da hat man sich, glaube ich,
Stimmt.
einigen
Und
können,
da
weil
hat
es halt so ein
Bremerhaven
bisschen.
absichtlich falsch buchstabiert quasi, um sich
Ich
dem
glaube, das war vorher
Bestandsrecht zu
schon so.
entziehen. Ach
Das war
so,
vorher
okay.
schon so. Aber dadurch, dass man halt dann
Finde ich
Fishtown
immer
Penguins gesagt hat und Krefeld Pinguine, glaube ich
wieder
dann,
fragwürdig.
ja.
Fischtown, Penguins, ja. Egal.
Eigene Sachen. Über eigene Sachen sprechen wir auch im Löwenkosmos. Das ist, glaube ich, jetzt eine sehr gute Überleitung. 60 hat einen neuen Löwendompteur und nicht nur darüber. Wir sprechen heute, wir beide, über das, was jetzt neu beginnt, was wir uns erhoffen und welche Gefühle wir so haben. Packen wir's. Wir reden drüber. Auf die Löwen.
Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Und damit ein herzliches Willkommen zur Ausgabe mit der Nummer 190 vom Löwenstammtisch. Alex, wir beide am Montagabend, 21:13 Uhr. Es ist der 13. Oktober des Jahres 2025. Das, was sich Anja und ich on tape letzte Woche gewünscht haben und du dir Stammtisch abgängig auch gewünscht hast, dass wir heute über einen neuen Löwentrainer sprechen können, der Wunsch ist uns erfüllt worden. Darüber wollen wir
Ja, Gott
heute
sei
reden.
Dank. Ja, es wurde auch Zeit, muss man sagen.
Ja.
Recht viel länger Zeit lassen wäre keine Option gewesen. Was sagen wir zum Neuen?
Also wir sagen auf alle Fälle erstmal herzlich willkommen, Markus Kolczynski an der
Ja.
Grünwalder Straße. Und egal, über was wir heute sprechen, welche Einordnungen, Zahlen, Daten, Fakten, Gefühle wir heute rauslassen, jeder hat erstmal eine Chance verdient. Und so muss es auch sein. Und da brauchst du auch, das wird auch nicht von heute auf morgen gehen. Ich bin gespannt, welche Stellschrauben gedreht werden. Auch darüber werden wir jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen philosophieren können. Wichtig ist jetzt erstmal, wir haben eine sportliche Kommandobrücke. Zumindest jetzt auf der Cheftrainerposition ist Klarheit geschaffen worden. Manfred Pauler ist weiterhin Interimsgeschäftsführer. Ich gehe jetzt momentan davon aus, dass es auch noch so ein bisschen so sein wird, aber du bist jetzt unmittelbar, was auf dem Rasen passiert, bist du handlungsfähig. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. 60 hat es wirklich ein bisschen spannend gemacht. Man hatte quasi jeden Tag damit gerechnet, dass Weiß-Blauer Rauch irgendwann mal aufsteigt und du hörst natürlich dann doch immer mal wieder ein bisschen was, aber du denkst dir halt, ja, könnte man jetzt dann irgendwann einmal. Mhm. Am Donnerstagabend um 21.16 Uhr war es dann soweit. 60 und ungewöhnliche Zeitpunkte für Mitteilungen und Veröffentlichungen, das hatten wir hier an diesem Stammtisch schon mal. Wir setzen quasi eine Tradition fort und es ist derjenige geworden, der sich dann, sage mal, wie gesagt, Donnerstag ist rausgekommen, ab Mittwoch hat sich's ein bisschen rauskristallisiert. Mhm. Und mich würde jetzt interessieren, wie waren so deine ersten Gedanken, als klar war, dass Markus Kautschinski der neue Löwentrainer ist?
Mein erster Gedanke war zum Glück nicht Thomas Oral.
Ich glaube, das hat der halbe Löwenkosmos gedacht.
Das war so die erste Erleichterung. Ansonsten hatte ich ihn gar nicht mehr so am Schirm. Er war bei Wien Wiesbaden ja auch lange, ich glaube bis letztes Jahr irgendwann. Da hat man ihn, oder habe ich ihn zumindest nicht so wahrgenommen, weil ich Wien Wiesbaden an sich nicht so wahrnehme. Ist halt einfach ein egaler Verein. Liebe Grüße. Aber grundsätzlich, wenn man sich ein bisschen mit ihm auseinandersetzt, und das habe ich dann ja auch getan, glaube ich schon eine gar nicht so schlechte Lösung für 60. Nicht der ganz große Name, nicht der ganz große Lautsprecher. Da hätte es sicherlich Prominentere gegeben und die vielleicht auch im Umfeld ein bisschen mehr Aufbruchstimmung erzeugt hätten. Aber wenn man sich anschaut, woher er kommt, wie er ins Trainergeschäft eingestiegen ist, lange in der Jugendarbeit beim KSC gewesen, dann sich einfach hochgearbeitet, klassisch, und eigentlich in jeder Station außer in Ingolstadt durchaus Erfolg gehabt oder zumindest nicht ganz schlecht gewesen. Also ist, glaube ich, schon eine gute Wahl jetzt auch in dieser Situation, weil er zum einen, das hat er auch gezeigt bei den Stationen, wo er war, schon in kurzer Zeit was anzünden kann und was bewirken kann, gleichzeitig aber auch das Blick fürs Langfristige hat und für die Jugend vor allem, was ja auch gerade Dr. Christian Werner vorgeworfen wurde in der Kaderzusammenstellung, dann natürlich am Ende auch auf Patrick Löckner zurückgefallen ist, der halt nicht so auf die Jugend gesetzt hat. Deswegen glaube ich schon, dass Kautschinski auch längerfristig Trainer sein kann, wenn er natürlich die Anfangsphase gut übersteht. Steht's und fällt's jetzt mit den ersten Spielen wahrscheinlich. Aber insgesamt glaube ich, eine gute Wahl. Ja.
Ähnliches Gefühl auch bei mir tatsächlich. Also von den Namen, die dann auf der Shortlist quasi waren, wir haben letzte Woche davon gesprochen, dass es gefühlt immer weniger geworden sind, auch ob der Dauer und auch ob der Anforderungen. Und da muss ich sagen, war mein Gedanke, ja, der Name Kautschinski macht da mitunter am meisten Sinn. Am heutigen Montag, wir zeichnen wie gesagt am Montagabend auf, war das erste Training. Bemerkenswert, bis inklusive Donnerstag sind alle Trainings öffentlich, jeweils um 10.30 Uhr. Mhm. Das heißt, beobachten darf jeder. Freitag ist dann wahrscheinlich Abschlusstraining, dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ihr merkt es, Anja ist nicht da. Anja hat uns aber auch eine Meinungsvoice geschickt. Das wollen wir natürlich jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen. Und dann haben wir noch einen Experten gefragt, den wir ganz gut kennen. Kommt dann im Nachgang.
Hallo in die Runde. Leider muss ich spontan für den heutigen Podcast absagen, weil ich morgen ein Early Bird bin und um 4 Uhr raus muss. Deswegen gibt's von mir heute ein paar Grüße an den Stammtisch. Ich bin zufrieden, dass wir wieder einen Trainer haben. Find's auch gut, wen's getroffen hat. Fand auch seine Reaktion richtig, richtig gut auf der Pressekonferenz, dass nur positive Stimmen und alles Mögliche, weil es war ja schon so ein bisschen ein Hängen und Ziehen, so wie es auf die Fans rübergekommen ist. Dann jeder Name war wieder mal drin in der Trainerlotterie. Einer ist es dann geworden. Ich glaube, er kann es ganz gut. Ich glaube, er kann die Mannschaft auch anzünden. Ich würde einfach das Vorvertrauen geben, wie es sein muss. Und dann schauen wir mal. Mut macht natürlich auch, dass Kevin Volland jetzt wieder laufen kann oder wieder seine Runden läuft. Klar, die Fleischwunde, das sieht man noch ein bisschen, aber das sollte doch dann das wenigste Problem sein. Also ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ich finde natürlich, dass der Trainingsstart mit dem neuen Trainer an diesem Montag etwas zu spät ist. Ich hätte es mir auch früher gewünscht, wie wir auch letzte Woche diskutiert haben, auch weil man ihn schon am Freitag vorgestellt hat. Also ich hoffe, dass zumindest Absprachen oder auch ein Gespräch mit dem Team bereits stattgefunden hatte, bevor das erste Training stattgefunden hat, weil mental kann man da ja auch ganz viel machen, um die Mannschaft auf den richtigen Weg zu bringen. Und ich wünsche ihm, dass er jetzt die richtigen Schlüsse zieht und die richtigen Kniffe für unser Team hat, damit es bald wieder bergauf geht. Und ich bin gespannt, was wird.
Was wird?
Das ist auch ein Punkt, glaube ich, den wir nochmal andiskutieren sollten, der Zeitpunkt des Trainingsstartes. Wir haben jetzt Montag, du gehst diese gesamte Woche an. Es ist grundsätzlich erstmal gut, dass es eine gesamte Woche ist. Ich versuche es mal hinten irgendwie aufzudröseln. Du hast das Spiel am Sonntag, also ist die Woche eh eigentlich um einen Tag verlängert. So, das wäre jetzt erstmal so grundsätzlich ein positiver Aspekt. Wenn es denn nicht diese Länderspielpause wäre. Und es ist für mich immer noch ein Tick zu spät. Die Frage war ja auch auf der Antrittspressekonferenz, ja, wieso dann erst am Montag? Warum nicht dann zumindest den Freitag gleich? Es ging dann in die Richtung, ja, der Plan der Woche war schon so ausgearbeitet. Ne? Also die Mannschaft war auch schon so drauf eingestellt, dass es eben so rumlaufen wird.
Spieler haben schon freie Tage beantragt.
Wahrscheinlich. Also
genehmigt bekommen.
Es hat schon ein bisschen Geschmäckle. Also ich möchte jetzt gar nicht den Finger erheben, weil du auch viele interne Vorgänge nicht kennst oder Absprachen oder Ideen dahinter. Es wirkt von außen nur so, dass man Tage verplempert hat. Weißt du, was ich meine? Wir wissen vieles nicht, aber ich rede jetzt rein jetzt von der Draufsicht. Es ist schon so ein Geschmäckle, weil du gehst, du hast, wir haben jetzt die Länderspielpause, da können wir richtig nochmal. Und du hattest aber 1,5 Wochen nach außen hin zumindest Leerlauf.
Ja, verstehe ich auch nicht, dass man da nicht gleich am Freitag startet. Also, erschließt sich mir nicht. Da gibt es sicherlich Gründe dafür, die wir nicht kennen, aber nach außen hin wirkt es tatsächlich ein bisschen eigenartig. Ob es dann am Ende auf 2-3 Tage ankommt, weiß ich jetzt auch nicht. Du hast trotzdem noch genug Zeit, die Mannschaft entsprechend einzustellen für Sonntag, aber es sind natürlich wertvolle Tage. Es kann natürlich sein, dass er sich das Wochenende Zeit genommen hat, um im Hintergrund Gespräche zu führen mit den Spielern, da die mentale Ebene so ein bisschen zu ergründen. Kann auch sein. Also er wird sicher nicht untätig gewesen sein in seinen ersten Tagen als Löwentrainer. Das mag ich ihm gar nicht unterstellen. Aber ja, so ganz schlau werde ich da das auch nicht.
Wenn man ganz ehrlich ist, ganz schlau werden oder schlau sein können wir nicht mit Markus Kauczynski. Er hat im direkten Umfeld, außer bei Löwenkontrahenten, mit 60 noch nichts zu tun gehabt. Und dann blättern wir ja auch so ein bisschen in unseren Telefonbüchern. Wer könnte uns denn da so ein bisschen qualifizierten Input geben? Und wie gut ist, dass wir einen ganz, ganz guten Draht haben zu jemandem, der bei uns ja schon mal zu Gast gewesen ist, beziehungsweise wir auch schon mal zu Gast bei ihm waren. Der liebe Kollege Niklas von den Wildparkbrudlern, dem KSC-Podcast. Und wir wissen alle, beim Karlsruher SC war Markus Kauczynski sehr lange und hat da wirklich eine lange Zeit geprägt. Und was haben wir da gemacht? Natürlich haben wir den Niklas gefragt, ob er uns eine Einschätzung geben kann und hat er gemacht, deswegen gibt es jetzt ein erstes Rübergluert, wo nicht wir rüberluren, sondern, ja, wobei wir luren ein bisschen rüber, aber lassen uns die Infos kommen. Deswegen, Niklas, erhelle uns.
Rübergluert! Ja, servus zusammen. Ich verliere gerne ein paar Worte über Markus Kauczynski. Mein erster Impuls, als ich gesehen habe, dass er jetzt Trainer bei euch Löwen wird, war positiv. Ich glaube, Markus Kauczynski ist echt ein starker Trainer und der ja auch schon mehrfach gezeigt hat, dass er die dritte Liga in- und auswendig kennt und dass er weiß, wie Aufstieg funktioniert. Da erinnere ich mich natürlich an das Jahr 2012-13, die Saison, als wir zusammen mit Markus Kautschinski den Wiederausstieg aus der dritten Liga geschafft haben. Das war für uns wirklich ganz wichtig für den KSC, da möglichst schnell aus der dritten Liga wieder rauszukommen und da einfach auch wieder den Wiederaufstieg zu schaffen, um in die zweite Liga zurückzukehren, weil die dritte Liga, euch brauche ich es ja nicht groß erzählen, ist wirklich eine sehr unangenehme Liga. Also Markus Kautschinski weiß, wie man in der dritten Liga aufsteigt, und ich als Außenstehender würde auch mal behaupten, dass die Löwen jetzt nicht unbedingt einen Kader haben, mit dem man sich verstecken muss. Und was mich damals an Markus Kautschinski auch wirklich überzeugt hat, ist, dass er auch wirklich in der Lage war, Spieler weiterzuentwickeln, vor allem auch viele junge Spieler, denn er hat ja auch eine Historie eher aus der Jugend, war lange Jugendtrainer beim KSC und hat so den Aufstieg dann irgendwann zum Cheftrainer geschafft. Er war ja insgesamt 11 Jahre von 2001 bis 2012 in der Karlsruher Jugend als Trainer unterwegs gewesen, U17, U19, zweite Mannschaft, und war auch so ein bisschen als Malocher damals bekannt, hat einfach auch die Jungs unglaublich gut angetrieben und hat auch da mit seinem nötigen Sachverständnis dafür gesorgt, dass sich auch junge Talente wirklich toll weiterentwickelt haben und hat auch schon mit vielen Jugendmannschaften tolle Erfolge gefeiert. So toll der Aufstieg auch war und so stabil wir dann als Zweitligist waren, das Ende von Markus Kautschinski beim KSC war dann leider etwas unrühmlich. In der Saison 2015-2016 hat man noch wirklich stabil auf einem 7. Platz abgeschlossen. Also rein sportlich auf jeden Fall ein gutes Ergebnis, von dem man sagen kann, dass man da auf jeden Fall im Soll war zu dem Zeitpunkt. Das Ende beim KSC war dann schon sehr abrupt und sehr plötzlich. Man vermutet da immer wieder auf Unstimmigkeiten mit dem damaligen Präsidium und Sportdirektion. Also sportliche Gründe hatte das Ende auf jeden Fall nicht. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich damals Markus Kautschinski nachgetrauert habe. Denn er war wirklich ein abseits von seinen Fachkenntnissen als Trainer und von seinen Erfolgen, die er vorzuweisen hatte, beim KSC wirklich, wirklich ein toller Typ. Das absolute Highlight seines Trainerdaseins war ja 2014-15 die Bundesliga-Relegation zum Aufstieg gegen den HSV. Will ich nicht vertiefen, weil es dann für uns am Ende sehr schmerzvoll ausgegangen ist. Aber da hat er wirklich auch nochmal gezeigt, dass er auch eine Zweitligamannschaft wirklich stark nach vorne bringen kann und auch in der zweiten Liga ein wirklich gutes Team formen kann. Deswegen bin ich eigentlich guter Dinge und kann euch nur gratulieren zu diesem Step, dass ihr Markus Kautschinski jetzt als Cheftrainer bei euch an der Seitenlinie habt. Wünsche euch für den Rest der Saison alles Gute und hoffe sehr, dass bald wieder ein Duell gibt zwischen den Löwen und dem KSC, dass auch ich mal wieder ein KSC-Spiel im Stadion an der Grünwalder Straße sehen kann. Und die Saison ist ja noch lang, gerade mal der 10. Spieltag. Und so eng wie die dritte Liga nun mal ist, ist da ja am Ende noch alles drin. Deswegen wünsche ich euch ganz viel Erfolg für die restliche Runde und hoffe, dass wir bald mal wieder aufeinandertreffen.
Ein herzliches Dankeschön an den Niklas und liebe Grüße in den Karlsruher Wildpark. Ja, liebe Grüße. Da war viel drin und das deckt sich auch so mit diesen ersten Eindrücken, die man jetzt bei 60 so ein bisschen finden konnte. Ich finde, Markus Kautschinski ist ein sehr eigener Typ. Ich war überrascht. Er hat ja wirklich abgenommen. Er wirkt vitaler, er wirkt geerdet, er wirkt sehr fokussiert, aber nicht unnahbar. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr, sehr wohltuend. Gar nicht jetzt im Vergleich zu Patrick Löckner, sondern eher der Situation angemessen. Ich glaube, den bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Ich meine, Karlsruhe ist ein emotionales Umfeld, St. Pauli ist ein emotionales Umfeld, Dynamo Dresden ist ein emotionales Umfeld. Ich sag mal, wie in Wiesbaden und Ingolstadt, das ist so ein bisschen was anderes. Das meine ich jetzt voller Respekt.
Ja.
Aber grundsätzlich, er hat ja auch gesagt, 60 ist ein Verein, den man lieben muss. Sagen wir auch. Aber der auch eine andere Strahlkraft hat. Und was.
Ich glaube, das Malocher trifft es eigentlich ziemlich gut, was Niklas gesagt hat. Ist ja auch ein Ruhrpott-Kind, kommt aus Gelsenkirchen, hat auch da Fußball gespielt lange. Also dieses Ruhrpott-Denken und diese Ruhrpott-Mentalität, die, glaube ich, trägt er schon in sich. Und er strahlt es auch aus. Er strahlt dieses Ruhige aus, aber gleichzeitig auch die Tatenkraft. Nicht groß um den heißen Brei herumreden, sondern einfach mal machen. Und das kann, glaube ich, im Löwenumfeld nicht schlecht sein, da mit Taten glänzen zu wollen und nicht mit Worten.
Absolut. Gibt ja diesen Spruch, du kriegst den Jungen aus dem Ruhrpott, aber den Ruhrpott nicht aus dem Jungen.
Ja.
Das stimmt.
Liebe Grüße an Sascha Mölders.
Ja. Auch wenn der, ich sage ja mal, Sascha Mölders und Gelsenkirchen, das glaube ich, haut ja nicht so hin.
Übrigens, Sascha Mölders, kleine Empfehlung, Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs hat ihn begleitet als Trainer des SC Wiedenbrück beim Derby gegen Gütersloh, gegen FC Gütersloh, glaube ich. Ja, und da hat Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs mit der Kamera draufgehalten und Sascha Mölders, wie er lebt und lebt, eingefangen. Das nur am Rande.
Aber auch spannend.
Ja.
Mit Blick auf Markus Kauczynski und seiner Mission Wiedergeburt des Löwen, Wiedererstarken des Löwen, erstmal Stabilisieren des Löwen. Ich glaube, das ist jetzt erstmal das Vorrangige. Ich habe mir mal ein paar Sätze rausgeschrieben aus seiner Antrittspressekonferenz, über die wir reden können und wo ich auch gespannt bin, was du darüber denkst. Ich würde vielleicht tatsächlich das hier gleich mal raushören. Er hat gesagt, Zitat, die mannschaftliche Geschlossenheit kann wichtig und entscheidend sein. Jeder Künstler braucht einen Kämpfer. Gerade Gerede über einzelne Spieler ist nicht zielführend. Und das gefällt mir sehr gut.
Ja.
Weil das klingt so, der Name ist mir egal. Wir brauchen hier ein Kollektiv auf dem Rasen und wir brauchen beides. Wir brauchen Macher, wir brauchen Arbeiter, die sich für nichts zu schade sind. Da brauchen wir eine gescheite Mischung. Und da sind Namen egal. Nochmal, das ist jetzt auch kein Affront gegen irgendwelche Namen im Kader von 60 München. Nein, da geht es um eine DNA.
Ja.
Und nur darum geht's. Und das, ich muss ganz ehrlich sagen, der Satz hat mir imponiert.
Ja, damit setzt du auch gleich so eine Duftmarke in der Mannschaft. Du sagst, keiner ist hier wichtiger als der andere. Egal, ob du Kevin Volland heißt oder Florian Niederlechner, du bist auch nur ein Teil dieser Mannschaft. Ein wichtiger Teil dieser Mannschaft, aber halt auch nur ein Teil. Und das, glaube ich, hinterlässt schon Eindruck, zählt sie vielleicht subtil so ein bisschen sogar an, wobei ich jetzt Volland und Niederlechner, wenn man die zwei rausheben will, keinen Vorwurf machen will in diesem Sinne. Die geben auch ihr Bestes. Aber natürlich sendest du auch ein Zeichen an diejenigen, die nicht gesetzt waren jetzt oder die gar nicht so zum Zug gekommen sind, hey, mit Einsatz und mit Willen und mit unbedingter Leidenschaft steht dir möglicherweise gegen Duisburg in der Startelf.
Genau.
Das ist ein Signal in alle Richtungen.
Flo Niederlechner soll heute ja am Rand des ersten Trainings gesagt haben, als er vom Platz gegangen ist, dass es ihm sehr gut gefallen hat.
Mhm.
Das ist auch, das sagst du nicht mal so nebenbei, vor allem nicht mit der Erfahrung. Und du sagst das auch nicht einfach so im Vorbeigehen, wo du genau weißt, dass 150 Fans da sind und auch der ein oder andere Journalist mehr. Finde ich, das zeigt schon auch ein bisschen was.
Gut, was soll er sagen?
Ja, natürlich, er kann ja nicht sagen, aber, was für ein Scheiß. Aber er könnte natürlich auch mit verkniffenen Lippen irgendwie wegschauend in die Kabine gehen, theoretisch.
Ja.
Markus Kauczynski hat die erste Hälfte des Trainings mit dem bestehenden Trainerteam hat die machen lassen und beobachtet und hat dann aktiv eingegriffen, was ich auch eine absolut nachvollziehbare Art und Weise der Herangehensweise erachte. Er hat noch etwas gesagt und das spiegelt dann so ein bisschen die Beobachtung seines Trainerwerdegangs wider. Er hat nämlich gesagt, es startet etwas Neues und ich will schauen, was das Beste für diese Mannschaft ist. Es bringt mir nichts, wenn ich mich verwirkliche. Ich habe immer geschaut, was passt zu den Leuten und wie kann man damit auch erfolgreich sein. Das heißt, er stülpt jetzt dieser Mannschaft nicht ein Korsett über, was er für den Fußball erachtet. Und damit, das will ich also auch gar nicht negativ bewerten, weil wenn solche Trainer gibt es, aber die müssen dann von Anfang an dabei sein. Die müssen dann quasi eine Mannschaft aufbauen. Er bekommt jetzt etwas zur Verfügung gestellt.
Ja.
Und gleich zu sagen, mir ist jetzt egal, was die vorher gespielt haben, es ist egal, was ich jetzt vielleicht cool finden würde, sondern meine Aufgabe ist jetzt, daraus was etwas Erfolgreiches zu basteln und dementsprechend stelle ich auf und stelle ein System auf. Und das ist genau das, was wir ja auch gesagt haben, was sein muss.
Zeigt ja auch die Tatsache, dass er keinen Co-Trainer mitbringt, sondern dass er mit dem Trainerstab arbeitet, den er vorgesetzt bekommt. Jetzt ein bisschen hart formuliert.
Ja.
Sondern er sagt, ich komme und ich arbeite mit dem, was ich habe. Sowohl im Trainerstab als auch in der Mannschaft. Ist auch nicht selbstverständlich, weil oft bieten sich Trainer ja im Paket an. Das hat er nicht getan. Spricht auch für ihn und seine Machermentalität oder seine unprätentiös ist er.
Ja,
genau.
Das ist auch das, was man so, wenn man seine Stationen so anguckt, das das hat ihn ausgemacht. Also er hat immer so ein bisschen angepasst nach dem, was er eben auch zur Verfügung hatte. Beim KSC konnte er natürlich nachhaltig etwas mit aufbauen. Dass du dann natürlich irgendeine Spielidee manifestierst, halte ich für absolut normal. Nur der Situation jetzt wäre es nicht angemessen. Und deswegen bin ich extrem gespannt, wie 60 gegen Duisburg auflaufen wird. Nicht nur personell, sondern auch taktisch. Ja. Und heute im Training war in einem Trainingsspiel auf beiden Seiten Viererketten zu sehen.
Okay.
Das könnte jetzt bedeuten ein 4-4-2, das könnte sein ein 4-2-3-1, das könnte ein 4-1-4-1 sein, in der Theorie alles möglich. Ich würde momentan noch nichts ausschließen, ehrlich gesagt. Weil ich sag mal so, Markus Kauczynski hat jetzt einen frischen Blick, das sind heute am Montag die ersten Eindrücke, jeden Tag jetzt Training. Das heißt, mit jedem Tag mehr wird er sehen, wo sind die Möglichkeiten, was kann ich mir vorstellen, auch aus seinem Erfahrungsschatz. Ich meine, er ist 55, der hat mittlerweile auch einiges gesehen. Das heißt, er dürfte relativ schnell einen guten Blick haben, ein gutes Auge, was ist möglich, was ist nicht möglich. Dann kommt natürlich hinzu, sind alle fit? Bei Thomas Dänisch schaut es ja sehr gut aus, dass er wieder ins Tor zurückkehren kann. Kevin Volland, da würde ich jetzt noch ein Fragezeichen hinterstellen, das ist so eine Fleischwunde. Er ist ja heute gelaufen und sah auch ganz rund aus, aber nochmal, die muss verheilen. Da würde ich auch kein Risiko eingehen. Positiv, Max Reinthaler ist wieder da. Das sieht gut aus. Jesper Verlaat wird noch ein bisschen brauchen. Das wäre auch ein ganz wichtiger Impact wieder, aber naja, du musst mit dem arbeiten, was er zur Verfügung steht. Und da kann sich innerhalb dieser Woche noch einiges tun, nach oben und nach unten. Ist auch vollkommen klar.
Aber ich würde mal kurz, wenn wir können dann auch weitermachen, ich würde kurz einen Alex Allstar einstreuen.
Ja, schmeiß.
Hättest du Lust darauf?
Ja, voll. Den haben wir einfach auch zu lange schon nicht mehr gehabt. Ich habe dermaßen Bock. Rein damit. Bisschen
rätseln.
Der Alex Allstar.
Drei Hinweise. Ein Ex-Löwe gesucht, Auflösung am Ende der Sendung, ihr wisst Bescheid. Er spielt inzwischen in Thailand und ist dort Teamkollege eines anderen Ex-Löwen. Das ist ein interessanter Fakt, habe ich selber nicht gewusst, da musste ich selber gerade schmunzeln. Er schaffte es nach seiner wenig erfolgreichen Zeit bei 60 hernach relativ schnell bis in die Champions League und 60 war seine einzige Station in Deutschland. Ist schwierig, gebe ich zu.
Ist auf alle Fälle mal, ich würde jetzt mal sagen, es ist ein Löwenlegionär. Klingt jetzt, würde ich jetzt mal sagen.
Ein Löwenlegionär, so weit kann man gehen. Und er spielt natürlich noch aktiv, heißt, er liegt, oder seine Zeit bei 60 liegt noch nicht so weit in der Vergangenheit. Aber so weit zurück, als dass man ihn vergessen könnte oder vielleicht sogar möchte. Auch ein kleiner vierter Hinweis.
Okay. Gut, dann lassen wir das mal so stehen. Auflösung, du hast es schon gesagt, am Ende dieser Episode. Ich möchte noch zwei Zitate kurz reinwerfen, aber die gehen beide so ein bisschen in die Richtung, die wir jetzt schon gerade gesprochen haben. Er hat noch gemeint, er fragt sich, wie ticken die Spieler, wo kann ich eine Dynamik, Energie entwickeln, wo kann ich Leidenschaft wecken. Das kann einen, also das ist meine Interpretation, das können einzelne Spieler sein, die vielleicht in ihrer Rolle plötzlich einen Impact haben können, den sie bisher nicht entfalten konnten. Das kann eine Kombination sein, das kann ein Duo sein, das kann eine taktische Marschroute sein, aber einfach, wo du einfach sowas zündest. Das kann ich absolut nachvollziehen. Und parallel hat er gesagt, und auch das finde ich spannend, man darf die Fehlersuche nicht zu kompliziert machen. Es gilt, die zwei, drei Dinge zu finden, die man auf Anhieb verbessern kann. Manchmal ist es nur ein Knopfdruck, es kann aber auch zäh werden.
Ja. Trifft ziemlich gut, ja.
Ich möchte ihm bei keinem dieser Sätze widersprechen.
Ja.
Wo ich auch nochmal insgesamt sagen muss, der Auftritt von Markus Kauczynski auf dieser Vorstellungspressekonferenz, die ja fast eine Dreiviertelstunde gegangen ist, aber sehr geduldig, sehr ruhig, sehr offen. Ich fand, er ist jemand, der einen Raum ausfüllen kann, der dir auch eine Art von Sicherheit irgendwie geben kann. Patrick Löckner war da ja ein bisschen anders. Und nochmal, das ist also auch weder besser oder schlechter, aber Patrick Löckner war Forscher. Das war so ein Mitreißer, sage ich jetzt einmal. In der Situation jetzt brauchst du keinen Mitreißer, du brauchst jemanden, der dir Sicherheit gibt. Und deswegen, für den Status quo gefällt es mir. Er hat einen Vertrag bis Sommer 2027 bekommen, also 1,5 Jahre. Auch darüber kann man diskutieren, ob das sicher
sinnvoll ist. Was aber schon Sinn macht, finde ich. Weil wenn du einen Trainer holst, dann holst du ihn ja im besten Fall nicht als Feuerwehrmann, außer es brennt wirklich. Das tut es ja jetzt noch nicht. Wir sind noch früh in der Saison und entsprechend musst du schon einen holen, der irgendwie einen langfristigen Ansatz hat. und ihn dann nur mit einem Vertrag bis Saisonende ausstatten, ist dann auch schon wieder, trägt eine gewisse Unsicherheit in sich. Entsprechend macht das Sinn. Natürlich, wenn du ihn nach 5 Spieltagen wieder rausschmeißt, dann ärgerst dich grün und blau, aber so weit wird es nicht kommen, hoffentlich.
Kannst du im Giesinger, kannst du im Giesinger irgendwas ausschließen? Eigentlich nicht.
Nein. Aber ich tue es jetzt einfach mal.
Ja.
Manifestieren.
Geben wir uns diese Sicherheit. Nein, also ich bin gespannt, inwieweit es jetzt zur Stabilisierung kommt, dann auch zur Stabilisierung und dann aber auch zu einer Art Prozess, Progress, wirklich dann dahin, wo es hingehen soll. Wie gesagt, die Saison ist, wir haben glaube ich ein Viertel der Saison jetzt rum, es ist noch nichts verloren, wir wissen, wie verrückt diese Liga sein kann. Und da bin ich halt gespannt, würde es denn dann klappen, den nächsten Schritt auch zu machen, also dann zu sagen, so und jetzt implementieren wir etwas.
Ja.
Aber das wäre, wie gesagt, der zweite, dritte, vierte Schritt. Wir müssen jetzt erstmal woanders hingehen.
Der erste Schritt heißt Duisburg.
Der erste Schritt heißt Duisburg. Und bevor wir auf Duisburg gucken, gibt es von mir noch ein, zwei Daten zum neuen Löwentrainer.
Flo's Fakten.
Zweimal hat er es geschafft, den Aufstieg in die zweite Liga hinzulegen. Einmal mit dem Karlsruher SC 2013, das hat uns der Niklas vorhin erzählt, und einmal 2023 mit dem SVW in Wiesbaden. Das ist also noch gar nicht so lange her, mit dem KSC als Meister, mit W in Wiesbaden. Ich glaube, das war damals sogar die Relegation, wenn mir jetzt nicht alles täuscht.
Gegen Bielefeld, glaube ich.
Genau. Und was mich dann mal interessiert hat, weil auch das ist etwas, was eine Arbeit durchaus auch bewerten kann bei einem Club. Ich habe mir mal die Verweildauer angeguckt von Markus Kauczynski. Bei Karlsruhe jetzt absichtlich nur die erste Mannschaft. Also wir reden jetzt nicht von auch von der Jugendzeit, sondern ich rede jetzt als er dann wirklich Cheftrainer war. Das waren 1556 Tage. Das ist in heutiger Dimension lange, sehr lange. Beim FC Ingolstadt waren es 128 Tage. Das war aber auch Bundesliga-Abstiegskampf. Da war nach 10 Spieltagen meines Wissens Schluss. Bei St. Pauli waren es wiederum 488 Tage. Das ist auch für heutige Zeit schon fast wieder normal.
Fast eine Ära.
Guter Wert. Bei Dresden waren es sogar 502 Tage. Und beim SVW in Wiesbaden 902 Tage. Das macht im Schnitt bei diesen 5 Profistationen 715,2 Tage, umgerechnet 1,96 Jahre. Und das ist in diesem immer schneller sich drehenden Profifußballkosmos ein wirklich stabiler Wert. Und das macht mir Mut.
Und wenn man jetzt Dynamo Dresden nochmal genauer anschaut, er ist ja quasi noch ein halbes Mal aufgestiegen. Also bei Dresden hat er ja die Grundlage gelegt, ist nach 34 Spieltagen, ich glaube auf Platz 2 liegend entlassen worden. Oder Platz 3, ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Und Alex Schmidt, liebe Grüße, hat das Ganze dann, und Alex Schmidt hat das Ganze vollendet mit den letzten 4 Spieltagen. Also ein großes Fundament für diesen Aufstieg hat Markus Kauczynski gelegt in diesem Jahr. Ist da eine kleine Negativserie zum Verhängnis geworden, aber man kann ihm schon unterstellen, dass auch er dann mit Dresden Finale aufgestiegen wäre. Also dieser Aufstieg ist ihm genommen worden. Deswegen kann man sagen, bei 3 seiner 5 Stationen, habe ich es richtig, seiner 5 Profistationen, ist er quasi am Ende aufgestiegen, wenn man so sich schön rechnen will.
Also schon, wenn auf dem Arbeitsblatt stand Auftrag Aufstiegskampf, dann war er drin.
Ja, das ist echt eine Qualität.
Das ist eine Qualität. Er war jetzt 1,5 Jahre ohne Job, das hat er aber auch auf ein richtiges Angebot gewartet. Er hat an sich gearbeitet, mehr Zeit für die Familie, Ernährung umgestellt. Ja. Das ist das, was wir ja vorhin gesagt haben. Er wirkt sehr vital. Er wirkt anders als noch im Trainingsanzug vom SVW in Wiesbaden.
Das stimmt.
Und da muss ich auch sagen, habe ich ganz großen Respekt davor. Und nur, um jetzt mal den Vergleich zu ziehen. Wie gesagt, im Schnitt 715 Tage im Amt bei einem Profiklub. Bei den letzten Löwentrainern. Patrick Glöckner 250 Tage. Agiros Yannickis 376. Maurizio Jacobacci 282.
Tja.
Bisschen was anders. Und jetzt nochmal kurz die zwei längeren davor. Bei Michael Kölner waren es 1179 Tage und bei Daniel Birovka waren es 857. Aber
jetzt muss man fast sagen, Schade, dass 60 den Ausrüster gewechselt hat in der Zwischenzeit, sonst könnte Markus Kaczynski die alten Klamotten von Michael Kölner auftragen.
MK.
Jetzt, also jetzt wahrscheinlich auch von der Konfektionsgröße her würde es dann auch wahrscheinlich funktionieren, aber halt auch, was die Kürzel angeht, ja.
Ja, definitiv, definitiv. Aber das funktioniert nicht. Da gäbe es mindestens eine Abteilung, die das nicht so gut finden würde.
Ja, er kann es ja privat auftragen, das passt ja auch.
Stichwort alte Klamotten. Mhm. Das war, was ja auch, mache ich tatsächlich spontan mal kurz, biege ich einmal kurz ab. Es ist ja, es gibt ja mittlerweile extrem viele Fußballformate auf YouTube. Und ein ganz beliebtes Gimmick ist ja das Ranken von Trikots. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe mir heute Vormittag noch gedacht, könnte man nicht auch mal machen. Löwentrikots ranken.
Ja, eine Sonderfolge mal machen, ja.
Ja, so eine Trikotfolge. Hätte ich tatsächlich mal Bock. Vielleicht in der Winterpause oder bei der nächsten Länderspielpause oder so.
Ja.
Müssen wir natürlich ein bisschen eingrenzen. Jemanden,
der fachlich was dazu sagen kann, so aus Design-Gesichtspunkten vielleicht mal da irgendeinen.
Das heißt, wir ranken und dann sagt der jeweilige Experte noch.
Finde ich gut.
So viel zum neuen Löwentrainer Markus Kaczynski. Lass uns nach vorne gucken. Der Löwe brüllt am Wochenende Sonntag 16.30 Uhr. Das ist auch irgendwie so eine Anstoßzeit, mit der fremdel ich so ein bisschen. Sowohl als Fan, aber auch als Journalist so ein bisschen.
Vor allem, wenn eine Geburtstagsfeier ansteht und man dann nicht ins Stadion kann deswegen. Wenn es noch der Geburtstag der eigenen Frau ist, dann ist es noch schwieriger.
Blöd.
Ja.
Es geht gegen den MSV Duisburg. Und dann machen wir doch hier gleich mal unsere heutige zweite Ausgabe von
Rüberglurt.
Der MSV Duisburg, der ungeschlagene Tabellenführer der dritten Liga. Immer noch sensationell und überraschend, wobei man jetzt auch von keinem Zufall mehr reden kann mittlerweile. Wobei der erste Schwung jetzt so ein bisschen auf hohem Niveau abgeflacht ist. Nach einer Siegesserie sind sie jetzt bei 7 Siegen und 3 Unentschieden, trotzdem 24 Punkte. Und egal, was auf Giesingshöhen passiert, der MSV Duisburg wird Tabellenführer bleiben, weil sie 4 Punkte Vorsprung auf den 2 platzierten Energie Cottbus haben. Ganz spannend, die letzten Niederlagen des MSV. In der Liga war es am 31. Januar in diesem Jahr gegen Rot-Weiß Oberhausen. Das war eine Heimniederlage, 0-2. Die letzte Pflichtspielniederlage war das Niederrhein-Pokalfinale. Das war auch zu Hause gegen Rot-Weiß Essen. Ein 1-2. Das war am 24. Mai. Und jetzt kommt's. Die letzte Auswärtsniederlage-Pflichtspiel war am 23. August 2024 bei der Zweitvertretung des SC Paderborn mit 1-2.
Boah.
Das ist meine Hausnummer.
Boah.
Ja. Wobei, man muss jetzt sagen, Stand heute. Wenn dieses Bergfest am kommenden Mittwoch, den 15. Oktober, rauskommt, hat der MSV Duisburg seine Generalprobe fürs Giesing-Spiel im Landespokal Niederrhein Achtelfinale beim KFC Uerdingen. Die spielen mittlerweile in der 5. Liga, Oberliga Niederrhein.
Die spielen immerhin noch.
Das ist auch schon eine Leistung, ja.
Liebe Grüße.
Liebe Grüße, ja. Da haben wir nachher vielleicht noch einen kleinen Sideblick. Notiere ich mir mal schnell, kommt mir gerade spontan. Dann blicken wir mal kurz auf die Duelle 60 gegen Duisburg. Die gab es wirklich oft. 60 Duelle hat es schon gegeben. Davon gingen 30 an 60. 14 Mal gab es ein Remis bei 16 Niederlagen. 109-79 Tore für 60 München. Die Löwen sind seit 6 Duellen gegen den MSV Duisburg ungeschlagen. Die letzten beiden Heimspiele gegen den MSV endeten beide mit einem 4-1 für 60.
Mhm.
Und von den letzten 17 Gastspielen des MSV Duisburg bei 60 gewann der MSV nur eines, und das war am 31. Oktober 2020 mit 2-0 auf Giesingshöhen. Das war aber auch ein Corona-Geisterspiel.
Ja.
Die letzte Heimniederlage vor Fans von 60 München gegen Duisburg datiert vom 19. September 1997 mit einem 0-1 im Olympiastadion vor 22.500 Zuschauern. Und der Trainer des Meidericher SV war ein gewisser Friedhelm Funkel.
Der ewige Friedhelm. Wer hat das Tor geschossen?
Ich glaube, es war ein Elfmeter von Markus Zeyer in der 4. Minute.
Okay. Ich dachte, irgend so ein Duisburger Powername der 90er Jahre.
Weißt du was, ich suche dieses Duell schnell mal raus.
Der Kader ist auf jeden Fall bestimmt so Bundesliga-Nostalgie vom Feinsten.
Absolut. Ich habe mir das jetzt nicht rausgeschrieben, aber das machen wir jetzt schnell. Georg Schiedsrichter Koch im Jörg Tor. Kessler. Okay. Die Löwenaufstellung im Tor Bernd Meier. Dann die Dreierkette Jochen Kienz, André Hofschneider und Marco Walker. Das Mittelfeld. Manni Bender, Miroslav Stevic, Abedi Pelé, Matthias Hamann, Harald Czerny, Doppelspitze Bernhard Winkler und Paul Agostino. Von der Bank eingewechselt. Daniel Borimirov, Horst Held und Piotr Nowak. Mhm. Und jetzt kommen wir mal zu ein paar Namen vom MSV Duisburg. Damals im Tor Thomas Gill, Abwehr Stefan Emmerling, Thomas Heito, Thorsten Wohlert, Jörg Neun, Carsten Wolters. Mhm. Mittelfeld Horst Steffen, Michael Zeyer. Ja. Und im Sturm Markus Osthoff, Bashiru Salu und Bashiru Uwe Spieß. Ja.
Den wollte ich hören, Bashiru Salu.
Ja, da kommt, aber das ist Spieler. Klassiker 90er-Jahre-Vibe.
Ja.
Ja. So viel zur Nostalgie. Wir haben es schon mal angeschnitten. Es ist eigentlich scheißegal, welcher Gegner da jetzt kommt. Vielleicht ist es sogar ganz gut, dass es ausgerechnet Duisburg ist. Was erwartest du? Du erwartest aber vollen Einsatz von dieser Mannschaft. Es geht um das Wie.
Ja, genau. Es geht um das Wie.
Und wenn du Punkte holst,
unschlagbar ist.
Und wenn du Punkte holst, dann ist es ein Ausrufezeichen, das lässt die Brust wachsen.
Ja.
Und nur darum geht es jetzt. Nichts anderes. Ich gucke auch ehrlicherweise jetzt ehrlich nicht auf die Tabelle. Klar, 60 jetzt auf Rang 13. Mit einem Sieg, wenn alles klappt, kann es auf Platz 10 gehen. Oder vielleicht sogar auf Platz 9, wobei das rechnerisch ein bisschen schwierig wird. Darum geht es nicht. Es geht jetzt für den Status quo die nächsten Spiele nur darum, stabilisiere dich und hol Punkte.
Und die werden schwer, die nächsten Spiele. Also es ist das Auftaktprogramm in die Liga war schon schwierig, aber jetzt auch die nächsten Wochen mit Duisburg, mit Mannheim, mit Cottbus. Dann in Regensburg, also
Hauptstadt.
Ach, Hauptstadt haben wir auch noch.
Ja, haben wir dann nach Regensburg geht es nach Hauptstadt ins Viertelfinale Toto-Pokal, haben wir auch böse Erinnerungen. Dann zu Hause Saarbrücken, dann nach Ulm. Das ist nicht so ohne.
Ja, das ist, na gut, wie wir es immer sagen, dritte Liga gibt es kein Spiel, das du geschenkt bekommst. Aber das ist schon, es sind einige formstarke Mannschaften dabei, außer Regensburg vielleicht, aber wird nicht einfach. Aber eben, Erwartungsmanagement und so, ich glaube, dass das gar nicht so schlecht ist, jetzt gegen solche Gegner zu spielen, weil du ja glänzen kannst irgendwie.
Ja.
Hoffentlich.
Ja, hoffentlich. Lass uns mal auf einen Blick drauf werfen, was in dieser dritten Liga am kommenden Wochenende uns geboten wird. Der Spieltag wird eröffnet mit dem Duell Erzgebirge Aue gegen Waldhof Mannheim. Am Samstag haben wir die Partien Saarbrücken gegen Verl, Stuttgart 2 gegen Schweinfurt, Osnabrück gegen Hoffenheim 2, Rostock gegen Wiesbaden, Aachen gegen Ingolstadt. Das Nachmittagsspiel heißt Essen gegen Viktoria Köln. Am Sonntag dann um 13.30 Uhr Ulm gegen Cottbus, um 16.30 Uhr 60 gegen Duisburg und den Abschluss an diesem Spieltag macht das Duell Havelse gegen Regensburg. Ich bin froh, dass es wieder losgeht, dass dann die Wahrheit wieder auf dem Platz liegt. Ich sag's dir ganz ehrlich. Dieses Durchatmen war zwar jetzt irgendwie ganz fein, mit der Hängepartie wiederum nicht. Aber dass es jetzt mit Blick aufs Wochenende dann endlich dann die erste Wahrheit mal auf dem Platz wieder gibt, ich glaube, das ist für den Löwenkosmos tatsächlich jetzt sau wichtig.
Haben wir eigentlich noch eine Länderspielpause bis Weihnachten? Kommt noch eine, oder?
Eine müssen noch kommen, November, ja.
Oh, ja.
Ja.
Es wäre so schön ohne. Naja, was jetzt?
Ab nächstem Jahr ist dann eh alles ein bisschen anders. Gibt es ja kaum noch Wiesenheimspiele wegen der neuen Aufteilung. Dann gibt es ja größere Länderspiel-Slots.
Mit Blick auf die diesjährige Wiesen vielleicht gar nicht so schlecht. Also auf die
Wiesenbilanz. Ja, 60 und die Wiesen. Ah. Auch so ein Thema für sich. Ein Gedanke, den ich vorhin, der mir noch spontan gekommen ist, weil du gesagt hast, der KFC Uerdingen, die spielen noch. Ein anderer Verein hier um die Ecke in München, der darf momentan nicht mehr spielen. Die Rede ist von Türkgücü München. Die sind ja mittlerweile auch in der Bayernliga angekommen, also fünfte Liga, zusammen mit der zweiten Mannschaft von 60 München sind die jetzt in einer Liga. Denen wurde momentan die Spielerlaubnis entzogen. Der Bayerische Fußballverband, dem wurde angeordnet vom Bayerischen Landessportverband, dass Türkgücü nicht antreten darf momentan. Auch gilt übrigens auch für die Jugendmannschaften.
Haben es die mittlerweile, die Jugendmannschaften?
Es gibt eine U21, ich glaube eine U21, U19, U17. Okay. Also die haben versucht schon die letzten Jahre ein bisschen wirklich diesen Unterbau hinzukriegen und das. Wir haben sie oft genug gesagt, da ist so viel falsch gelaufen. Der Grundgedanke eines integrativen dritten Clubs in München, oder also mit Haching sagen wir vierten Clubs, wäre ja gut. Der Grundgedanke, die Umsetzung war halt in den letzten Jahren eine absolute Katastrophe. Recht viel schlimmer geht es nicht mehr. Selbst aus Löwenperspektive geht es ja nicht mehr schlimmer. Und das ist schon, ich wollte es nur mal kurz ansprechen. Ne?
Ja.
Ich habe mich da, das ist jetzt nicht unser Thema, ich habe mich auch nicht intensiv eingelesen, nur diese Meldung an sich, dass am Wochenende das Spiel in Pippenstedt einfach abgesagt wird, einfach nicht, weil jemand krank ist oder der Platz nicht bespielbar ist oder sonst irgendwas, sondern weil ein ganzer Club gesperrt wird.
Hm.
Das habe ich so auch ehrlich gesagt noch nicht mitbekommen.
Nee.
Und sehr, sehr bitter.
Ja.
Sehr, sehr bitter. So, ich schaue jetzt auf meinen Zettel und sag dir was. Wir haben noch eine Auflösung.
Oh ja, stimmt. Hätte ich fast vergessen.
Dafür kriegst du noch eine Rampe.
Der Alex All-Star.
Jetzt muss ich mir kurz den Namen des Vereins nochmal hersuchen, bis ich auflösen kann. Also er spielt, genau, so heißt er. Ich habe es im Kopf gehabt, aber ich muss mich versichern, ob er auch wirklich stimmt. Also, der Alex All-Star spielt mittlerweile in Thailand und ist da Teamkollege eines anderen Ex-Löwen. Er spielt bei Buriram United. Das sehr erfolgreich in die Saison der Thai League gestartet, also erste Liga spielt er da, mit Faisal Mulic zusammen.
Der spielt immer noch.
Der dort mit der Nummer 99 im Sturm aufläuft. Ja, auch das habe ich nicht gewusst. Erstens, dass er noch spielt und zweitens, dass er in Thailand spielt. Dann der Alex All-Star schaffte es nach seiner weniger erfolgreichen Zeit bei 60 bis in die Champions League, spielte da mit Roter Stern Belgrad in der Saison 18-19 dürfte es gewesen sein und seine Zeit bei 60 lag da noch nicht so ganz lange zurück, nämlich 16-17. Eine Saison war bei den Löwen, seine einzige Station in Deutschland, spielte danach, wie gesagt, bei Roter Stern Belgrad, aber auch in Österreich da eine lange Zeit. Hat bei 60 nur 8 Spiele gemacht, da nicht unbedingt überzeugen können, wenn auch Ansätze zu sehen waren. Und
irgendwas klingelt gerade. Und mir liegt ein Name auf der Zunge. Ich habe auch so ein Gesicht vor Augen.
Spielte meist Rechtsverteidiger.
Mhm. Heißt damals noch vergleichsweise jung?
Mittlerweile ist er, glaube ich, 30. Das heißt, er müsste jung gewesen sein.
Dann war er
32 ist er. 32. Jahrgang 93.
Naja, dann sind wir bei 24,
25. Kein Talent mehr. Heißt mit Vornamen Philipp.
Stojkovic.
Ja, Montenegriner, auch Nationalspieler gewesen lange, bei 60 leider, nur 16, 17, also ich glaube, damit ist alles gesagt.
Damit ist wirklich alles gesagt. Da brauchen wir nicht mehr weiter drüber reden. Das ist das dunkelste eines der dunkelsten Kapitel überhaupt.
Aber also, hat viele, viele interessante Alex All-Stars hervorgebracht, das muss ich schon sagen, weil da einfach dann Spielerkarrieren sich woanders fortgesetzt haben, die man so nicht auf dem Schirm haben konnte nach dieser Saison. Auch die eines Philipp Stojkovic.
Wir sind gespannt, welche Karriere dieser Podcast, dieser Stammtisch noch nehmen wird, auch beeinflusst von natürlich von den Geschehnissen rund um 60 München. Nächste Woche sind wir dann wieder ganz wie gewohnt am Start, in welcher Kombination auch immer. Wir hoffen, die Anja kommt dann von ihrem, bis dahin von diesem nächsten Arbeitsauftrag auch wieder sicher zurück. Unsere rasende Löwenreporterin, nicht nur Löwenreporterin. Und wollen wir noch irgendwas loswerden, irgendwelche Wünsche für dieses kommende Wochenende oder harren wir einfach der Dinge?
Wir harren der Dinge. Und alles Gute, Markus Kaczynski.
Genau.
Alles Liebe, alles Gute.
Dann verbleiben wir mit den besten Grüßen vom Löwenstammtisch. Sagen wir immer, bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's optimistisch und bleibt's vor allem eins, löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.
Euch gefällt das Giesinger Bergfest? Na dann sagt's weiter. Abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Ihr habt Feedback oder wollt einfach mal eure Meinung loswerden, dann erreicht ihr uns. Und zwar unter giesinger-bergfest@gmx.de oder bei WhatsApp am Bergfest-Phone. Alle Infos dazu findet ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf giesinger-bergfest.de.